Hallo und herzlich willkommen zu Halbweisheiten. Mein Name ist Isabel Rogge und der Podcast ist hiermit offiziell zurück aus der Sommerpause. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich so eine lange Sommerpause einlege, aber wie das oft so ist, schießt dann das Privatleben irgendwie doch mehr durch. Ich hatte ja eigentlich so einen Schreiburlaub in Rostock, wo ich an einem Buchprojekt arbeite, bin dann aber zurück in Berlin erstmal krank geworden mit Fieber, allem drum und dran. Und als ich dann wieder gesund war, war unsere Tagesmama dann auch im wohlverdienten Sommerurlaub, sodass wir erstmal unser Kind mehrere Wochen zu Hause betreuen mussten. Und ja, Podcasten geht bei sowas wirklich immer gar nicht. Und dann war auch noch mega viel familiäres, Geburtstage, Hochzeit und. Ja, und jetzt musste ich irgendwie auch erstmal wieder ein bisschen klarkommen und mich ja so ein bisschen eingrooven, bevor es wieder richtig losgeht. Heute bin ich auch ein bisschen beseelt von zwei Dingen. Zum einen war ich gestern mit meinem Kind auf seinem ersten Rap-Konzert hier in Moabit, haben einfach mal Wassermann und Absilon also einen niceen Nachmittag bis Abend organisiert mit ganz vielen Künstlern. Und ich wollte da unbedingt hin. Die haben das so spontan gepostet und dann dachte ich mir, oh, mal gucken, ob wir da einfach auf dem Spielplatz chillen können und so ein bisschen die Mucke hören. Und dann sind wir da hingekommen. Es war eine übelst lange Schlange. Die Sonne war mega heiß und dachte ich mir, boah, das kann ich jetzt nicht übers Herz bringen, mich mit meinem Kind hier hinzustellen. Ja, und dann sind wir ein, zwei Straßen weiter auf dem Spielplatz, über eine Stunde da abgechillt, im Sand gespielt, dies, das. Zwischendurch noch den Applaus von drüben gehört und so gedacht, okay, das ist jetzt hier mein Leben, es kommen auch wieder andere Tage. Dann habe ich zu meinem Kind gesagt, sollen wir nach Hause fahren? Und dann hat sie einfach gesagt, nein, Party. Und dann sind wir mit dem Fahrrad wieder zum ZKU, da wo das in Moabit war, das Zentrum für Kunst und Urbanistik ist es, glaube ich. Und es war Outdoor und es war immer noch eine todeslange Schlange, aber sie wollte da unbedingt hin und dann haben wir das Fahrrad abgestellt und sind einfach an das Tor der Gästeliste gegangen und dann haben die uns einfach reingelassen. Erstmal da gespielt, noch auf dieser riesigen Wiese auf dem Spielplatz bei so einem Zug. Eine richtig, richtig nice Zeit gehabt. Die Leute haben uns auf dem Dixi-Klo vorgelassen, weil ich mit Kind war, alleine auf dem Arm. Und dann konnten wir einfach safe alles schauen. Louvre 47 haben wir gesehen, Rapcar. Dann war auf einmal Peter Fox da als Secret Act und mein Kind hat einfach bei Zukunft Pink übelst abgedanced, weil das eh auf ihrer Spotify-Playlist eins ihrer Lieblingslieder ist und deswegen packe ich das jetzt auch heute direkt auf die Halbweisheiten-Playlist. Das war einfach so ein schöner Moment und die Leute waren so nett. Wir durften öfter raus und rein und es war einfach eine richtig tolle Zeit. Das werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen in meinem Herzen tragen. Und organisiert war das Ganze von Absilon und Wassermann und ich hoffe ja auch noch, dass ich vielleicht bald mal Absilon auf jeden Fall hier im Gespräch haben werde. Mal sehen, wie es klappt. Let's see. Und ich bin auch von was anderem gerade ein bisschen beseelt oder hoffnungsvoll. Ich muss dazu sagen, es ist gerade Freitagmorgen, der 8. September, wo ich jetzt hier die Moderation aufnehme. Und gestern, als ich das Skript mir so ein bisschen geschrieben habe mit den O-Tönen, die wir heute hören werden, war ich echt down, weil ich gesehen habe, dass es gibt gerade die Petition für die Kindergrundsicherung, die ja eben 12 Milliarden Euro wirklich auch fordert, von denen ja aktuell nicht viel übrig geblieben sind. Ja, Familienministerin Paus und Christian Lindner haben sich aktuell auf sehr wenig geeinigt. 2025 sollen es Mehrausgaben von zunächst 2,4 Milliarden Euro nur geben. Und die Petition, über die ich letztes Mal gesprochen habe, von Michelle Franco, die so viele Stimmen jetzt noch generieren konnte für die Kindergrundsicherung, das ist immer gut bei change.org eine Petition zu haben, weil dann kriegt man viel Aufmerksamkeit, es ist super easy, die zu unterzeichnen. Aber noch wichtiger ist es dann oft noch, den nächsten Schritt zu gehen und so eine Petition auch auf der Plattform des Bundestages einzureichen. Weil, ja, wenn man die da einreicht und die ein Quorum von 50.000 Unterschriften erlangt, dann muss der Bundestag sich damit befassen. Das heißt, dann gibt es eine Anhörung, in der die Petentinnen sich eben erklären können, was sie da verlangen. Und Anne Dittmann und Michelle Franco haben diese Petition eben auch beim Bundestag jetzt eingereicht. Und gestern dümpelte die so krass bei, ich glaube, knapp 20, 24.000 Stimmen und es sind nur noch 4 Tage gewesen. Heute sind nur noch, glaube ich, 11.000 Unterschriften notwendig und noch 3 Tage da. Das heißt, über Nacht sind über 10.000 Unterschriften dazugekommen. Und jetzt habe ich die Hoffnung in die Menschheit mal wieder noch so ein bisschen, dass wir das doch wieder hinkriegen. Ich glaube, man muss manchmal einfach nörgeln und man braucht manchmal diesen Effekt, dass es wirklich so kurz vor knapp ist, um nochmal Menschen zu mobilisieren. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass einige auch Menschen mit Reichweite das wirklich in den sozialen Medien teilen. Weil es ist natürlich immer nice to have, wenn wir das machen, aber oder Leute wie ich. Aber es braucht dann eben auch die großen Reichweiten, die mitziehen. Deswegen, ich bin gespannt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ob es dann einen positiven Ausgang dieser Petition gab oder nicht. Und das zeigt, dass das Thema Familienpolitik und auch das Thema Klassismus, Dinge, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben, dass die, wenn man sich nicht kontinuierlich darum kümmert, einfach versacken, weil die meisten Menschen sich nicht dafür interessieren, selbst wenn sie vielleicht eher davon betroffen sind. Und dieser ganze Prozess beweist einfach, dass die kritischen Stimmen, die wir uns auch ja, über diese Aufmerksamkeit für die Petition von Verena Pauster gegen die Elterngeldkürzung für Menschen ab 150k Jahreseinkommen, die wir uns darüber aufgeregt haben und den Whataboutism und so vorgeworfen wurde, dass wir eigentlich recht hatten. Weil wir uns als Gesellschaft eben lieber mit Menschen identifizieren, die viel Kohle haben, die erfolgreich sind, weil wir da ja auch mal dazugehören könnten. Ja, und dass wir uns nicht so gerne von alleine mit Themen wie Einkommensarmut, Arbeitslosigkeit, Trennung, alleinerziehend sein, solchen Dingen beschäftigen, obwohl das bei den meisten Menschen viel wahrscheinlicher ist, als dass sie jemals reich sein werden. Fakt ist auch, es gibt so viele familienpolitische Forderungen, die ungesehen und ungehört bleiben. Und deshalb möchte ich da heute nochmal ein Gegengewicht setzen. Und deshalb setzen wir da heute auch einfach nochmal an. Ich bin ja generell so ein bisschen antizyklisch in vielen Dingen. Ich nutze ja Social Media auch entgegen aller Algorithmen nur sporadisch und meistens, wenn ich da mega viel Aufmerksamkeit generiert habe und neue Follower und so, dann ist mir das irgendwie danach, bin ich erstmal so exhausted, dass ich erstmal wieder eine Pause machen muss. Und ihr habt ja auch bemerkt in diesem Podcast, die letzte Folge ging mega ab und eigentlich wäre es da sehr sinnvoll gewesen, direkt weiter zu ballern und neue Folgen zu machen, aber ich brauchte dann jetzt auch erstmal die Pause. Aber heute greifen wir wieder an und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir ein paar sehr kluge Menschen dazu geholt. Meine Allstars in dieser Folge sind Barbara Zimmermann vom Blog Kaiserinreich, Professor Dr. Francis Seeg ist Sozialwissenschaftlerin, Antidiskriminierungstrainerin, Autorin und eben spezialisiert auf die Themen Klassismus, politische Bildung und soziale Arbeit. Und außerdem werden noch zu Wort kommen die Initiatorin der Petition Elterngeld hoch, Dani Weckmann, Nancy Koch und Sandra Runge und last but not least Delia Keller von Fair für Kinder e.V. Also, here we go again. Ich fand es echt schmerzhaft und lehrreich zugleich zu sehen, was da so in den letzten Monaten und Wochen passiert ist, wie Menschen sich über andere Menschen mit weniger finanziellen Mitteln geäußert haben. Und es liegt mir generell fern, mich immer an einzelnen Personen abzuarbeiten, aber ey, im Falle von Verena Pauster, die ja sogar sehr prominent in TV-Interviews aufgetreten ist und jetzt in ihrem Podcast Fast and Curious da mit Lea-Sophie Kramer auch nochmal den Sommer hat Revue passieren lassen und sich da so vor allen Dingen einfach als Hassopfer inszeniert. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass jemand, der so auftritt, auch mal ein bisschen reflektiert, abgesehen von Hassmeldungen und Beleidigungen, die es sicherlich auch gab und die nie okay sind, zu sagen, ey, da gab es aber auch berechtigte Kritik von Menschen gegenüber dieser sehr exklusiven Petition, mit denen ich mich eben nur für reiche Menschen eingesetzt habe und bei der ich auch echt klassistische Rhetorik genutzt hat. Ja, also gerade dieses Gerede, dass man sich nur anstrengen braucht und mal ein bisschen Energie aufwenden muss, um was zu erreichen, das ist einfach Bullshit, ja. Und sie haben auch wirklich faktisch falsche Angaben gemacht, so das Framing die ganze Zeit von diesen, von der leistungsbereiten Mitte, ja, damit implizit eben einkommensschwache Menschen abgewertet und dann auch so Sachen gesagt in dem Podcast wie Menschen, die weniger haben, die gibt es immer. Ja, und dann ist es also okay, wie reiche Menschen sich verhalten oder dass man sich nur dafür einsetzt. Und auch so Sachen gesagt über einkommensreiche Menschen, die geben Vollgas Tag und Nacht. Die haben während Corona das Land am Laufen gehalten. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz exakt zitiere, aber so ungefähr waren die Aussagen. Und eben auch so Sachen wie, das sind die Menschen, die wir brauchen, die viel zu wenig Wertschätzung kriegen. Und da denke ich mir, das ist so, so, so verkehrt. Ja, also Menschen, die viel Geld verdienen, die erfolgreich sind, die bekommen so viel Wertschätzung. Und wir schauen doch immer so sehr zu solchen Menschen auf. Das kann ich einfach nicht gutheißen. Und dass da nicht mal irgendjemand sie auch in dem Sinne berät, das kritisch zu hinterfragen. Ich bin mir sicher, sie hätte diese Menschen. Und deswegen kann ich nur davon ausgehen, dass das eine gewollte Rhetorik ist, die da gespielt wird. Ich kann auf jeden Fall sagen, je mehr ich verdiene, also je nachdem, es ist ja auch immer mal wechselhaft bei mir, aber desto eher kann ich mir auf jeden Fall aussuchen, zu welcher Uhrzeit ich aufstehe, abgesehen von meinem Kind, was ich morgens wegbringen muss. Aber mehr Geld verschafft auf jeden Fall insgesamt mehr Zeit. Wenn man sich wirklich dezidiert mit den wichtigen kritischen Stimmen auseinandergesetzt hätte, hätte man auf jeden Fall gemerkt, sehr viele von diesen Menschen, die Kritik geäußert haben, hasseln Tag für Tag für das Thema soziale Gerechtigkeit, ob beruflich oder privat. Privat oft, weil sie einfach keine andere Wahl haben und sich eben nicht einmalig ein Projekt wie eine Petition auf die Fahne schreiben können. Und da geht es jetzt auch nicht darum, sich nur mal richtig anzustrengen, sondern da gibt es Menschen, die arbeiten jeden Tag an sozialen Themen und werden einfach ignoriert oder nicht gehört. Eine Stimme hat mich besonders beeindruckt, nämlich Barbara Zimmermann vom Blog Kaiserinreich, die auch auf Instagram auf jeden Fall ein lohnenswertes Profil hat. Barbara hat eigentlich, wie wir alle, viele Dinge, die sie ausmachen. Sie promoviert zum Beispiel in der sozialen Arbeit und sie liebt brasilianische Musik. Aber sie ist eben auch Mutter von 3 Kindern und eines davon hat eine Behinderung, was sie zu einem pflegenden Elternteil macht. Sie hat diese Debatte der letzten Wochen und Monate auch beobachtet und, wie ich finde, zu Recht Kritik geäußert. Und ich bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und Barbara hat mir dann auch direkt ein Statement geschickt, wie sie das aus ihrer persönlichen Sicht eigentlich alles so verfolgt hat. Und ich wollte das dann aber nicht am Ende der letzten Folge irgendwie versacken lassen, sondern ich finde es irgendwie schöner, wenn das jetzt hier heute unser Eröffnungsstatement ist, dass sich dann hoffentlich ganz viele Menschen anhören und mal reflektieren, ob es nicht vielleicht wirklich sein kann, dass wir erfolgreichen Menschen eben einfach mehr Aufmerksamkeit schenken, als zum Beispiel Menschen mit Armutserfahrung oder Menschen, die pflegen, also all diesen obviously unsexy Themen. Und ob das nicht vielleicht einfach absurd ist.
Es ist sogar so absurd, dass viele von uns anfangen, sich zu hinterfragen oder auch Verständnis entwickeln, wie hart diese oberen 5% der Einkommensschichte unserer Gesellschaft haben, weil sie einen Hauskredit in teuren München oder Hamburg abbezahlen müssen. Das ist absurd. Es wissen aber leider wenige Menschen, wie viel sich pflegende Eltern Sachen für ihre Kinder privat leisten müssen, zum Beispiel. Sachen, auf die unsere Kinder, also wir als Familie, dann eigentlich den rechtlichen Anspruch haben. Aber wer solidarisiert sich für uns? Nicht selten fließt eine Menge Geld an Medikamente, Nahrungsmittel, Hilfsmittel, Sachen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden und wir nicht mehr die Kraft für noch einen Widerspruch haben oder auch den freien Kopf für solche Argumentationen, die uns tief in unsere Grenzen bringen. Und trotzdem glauben wir allen diese Lüge, dass wenn wir uns genug anstrengen und hart arbeiten, den ökonomischen und beruflichen Erfolg bekommen können. Das ist absurd. Was heißt das für uns pflegende Eltern? Welche Aufstiegschancen haben wir überhaupt? Und wann, bitteschön? Das schaffen einige von uns, aber oft durch Privilegien, ganz deutlich.
Warum der Alltag von pflegenden Elternteilen so viel schwerer ist, kann Barbara Zimmermann aus eigener Erfahrung berichten.
Weil zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit, wie alle anderen Familien mit Kindern haben, haben wir noch mehrere Termine mit unseren Kindern, sei es monatlich, wöchentlich, aber manchmal auch täglich. Wir begleiten sie bei den Therapien, bei ÄrztInnen, bei Reha-Programmen, bei OPs, bei ambulanten und stationären Behandlungen. Und zu Hause warten noch die Stapel mit Anträgen, die gestellt werden müssen, mit den Widersprüchen an die Kranken- und Pflegekasse. Wie zum Beispiel wir neulich hatten den Kampf für einen Toilettenstuhl, da unsere Tochter nicht die geeignete Rumpfstabilität hat, um sich auf eine normale Toilette halten zu können, während sie auf dem Klo sitzt. Aber die Krankenkasse der Meinung war, nee, das Kind braucht das nicht. Obwohl wir genug Argumente auf dem Antrag geschrieben haben, obwohl wir einen Arztbrief mit einer deutlichen Empfehlung dafür hatten, obwohl sie ein hohes Pflegegrad dafür hat, aber nein. Die Krankenkasse meinte, nee, das Kind braucht es nicht. Viele von uns Eltern müssen für Sachen kämpfen, wie für ein Beatmungsgerät. Wir müssen für Pflegedienste, die uns in der Nacht ablösen, kämpfen. Weil ja, viele von uns pflegen auch in der Nacht. Wir müssen für Bänder wechseln. Wir müssen Windel wechseln, Medikamente und Nahrung verabreichen. Wir müssen für Kindergarten und Schulplätze kämpfen. Weil ja, Inklusion und Diversität ein sehr nettes Slogan ist. Aber wenn es um die Umsetzung davon geht, fühlt sich keiner dafür zuständig. Das Team ist schon sehr belastet, da ist kein Geld, bla bla bla. Ich kann mir vorstellen, wie viele ZuhörerInnen sich große Augen machen, wenn sie mich hören. Ja, es ist tatsächlich viel. Es ist viel zu viel für eine Familie. Und der Fakt ist, wir pflegende Eltern, wir pflegende Familienangehörigen, wir entlasten das Pflegesystem dieses Landes jeden Tag. Wir haben keinen Urlaub von der Pflege. Sie belastet und begleitet uns auch in den Ferien. Das, was alle Eltern in der Pandemie erlebt haben, ist für viele von uns unser Alltag. Und das seit Jahren und für mehrere Jahre. Jetzt stellt euch vor, wie prekär das Leben einer Familie mit einem chronisch kranken und behinderten Kind sein kann. Wenn die Eltern kein Deutsch sprechen und vielleicht auch kein Englisch. Wenn sie eine Migrations- oder Fluchterfahrung hinter sich haben. Wenn ein Elternteil sich allein um die Pflege kümmern muss. Wenn sie selber auch behindert oder chronisch krank sind. Oder wenn die Eltern noch Nachtschicht machen müssen, um ein bisschen mehr Geld für die Familie haben zu können. Nicht für den nächsten Urlaub, sondern um einen Schulausflug von dem Kind bezahlen und dem Kind das ermöglichen zu können.
Ich habe Barbara auch gefragt, was sie sich eigentlich wünschen würde, wie der Diskurs stattdessen geführt werden kann. Und sie ist sich auf jeden Fall sicher, was pflegende Angehörige nicht brauchen.
Wir brauchen nicht eure Mitleid und auch nicht eure Bewunderung. Wir brauchen eure Unterstützung. Wie zum Beispiel bei der Petition für 10 Sonderurlaubstage, die von Simone Krämer und Iris Mittlach gestartet wurde. Sie läuft seit einem Jahr. Und wir konnten bis jetzt nur 60.000 Stimmen gewinnen. Wir vom Blog Kaiserinnenreich mit unserem Netzwerk, aber vor allem Iris und Simone, haben sich mit zahlreichen JournalistInnen, AutorInnen, aber auch Menschen mit großen Profilen hier auf sozialen Medien engagiert, um ihre Unterstützung gebeten. Ich brauche leider nur eine Hand, um durchzählen zu können, wer diese Petition wirklich unterstützt hat. Und dann wird noch gesagt, wir sollen laut sein, uns für unsere Herzthemen engagieren. Also laut sind wir, werden wir aber gehört? Und mein Herzthema ist brasilianische Musik. Wo ich aber meine Zeit und meine Kraft reinstecken muss, ist für das Recht meines Kindes und für bessere Bedingungen für pflegende Eltern. Das sollte aber nicht meine Aufgabe alleine sein. Nicht in dem 4. reichsten Land dieser Welt. Zumindest nicht in dieser Einsamkeit, die wir pflegende Eltern oft erfahren. Und wenn es wirklich um die Verfestigung der ökonomischen Abhängigkeit der Mütter geredet wird und wenn es wirklich darum geht, dann lad uns bitte ein. Schau bitte in unseren Häusern rein. Geh bitte zu einer Kinderstation eines Krankenhauses und guck, wer da ist. Wer kümmert sich um behinderten Kindern? Wer kümmert sich um pflegebedürftigen Kindern? Wer ist tatsächlich befestigt in einer finanziellen Abhängigkeit? Wer hat ein reelles Risiko, von Armut betroffen zu sein? Diese Diskussion ist zum Teil absurd. Und das Schlimmste ist, wir glauben daran. Wir müssen andere Gruppen dazu einladen, wenn wir reelle Optionen für diese Care- und Pflegekrise zusammenfinden wollen. Und das geht nur, wenn nicht nur die obersten der Einkommensschicht in unserer Gesellschaft gehört werden.
Ja, liebe Barbara, ich danke dir für die eindrückliche Einladung an uns, dass wir uns auch wirklich mal kümmern müssen. Auch um Menschen mit Pflegeverantwortung und auch um Menschen, die gepflegt werden müssen, selbst wenn das mit unserem Alltag aktuell zumindest noch nichts zu tun haben sollte. Eine Unterstützung mit einem Klick könnt ihr auch hier wieder bei der Petition leisten, die Barbara genannt hat. Ihr findet sie auf change.org unter 10 Tage Sonderurlaub für pflegende Eltern. Ich packe den Link auch wieder in die Shownotes. Petitionen sind aber natürlich immer nur kleine Zahnräder und wir müssen eben verlernen, wie wir sozialisiert worden sind und weg von dem, ich kümmere mich nur um meinen kleinen Kosmos, nur um meine Familie, hin zu einem, ich möchte eine generell gerechte Gesellschaft für alle. Eine gerechte Gesellschaft für alle bedeutet eben wirklich für alle, egal aus welcher Einkommensschicht jemand kommt. Und wir als Gesellschaft sind klassistisch sozialisiert. Also wir werten Menschen mit Armutserfahrungen oder generell mit weniger Geld, als wir es haben, oft ab. Und ich glaube, dass das immer noch so ist, liegt daran, dass vielen diese Diskriminierung noch nicht so bekannt ist. Also ich selbst kenne den Begriff Klassismus auch erst seit vielleicht 5 Jahren, würde ich sagen. Obwohl ich selber lange davon betroffen war und natürlich auch in gewissen Situationen immer noch bin. Und Rassismus, Ableismus oder Ableism müsste man ja eigentlich sagen, es kommt ja von Able zum Englischen, Sexismus, all diese Themen sind irgendwie schon präsenter. Und das, obwohl sich ja diese Diskriminierungsformen auch gegenseitig verstärken. Also jemand, der von Rassismus betroffen ist, ist oft auch von Klassismus betroffen. Jemand, der von Sexismus oder Ableism betroffen ist, muss eben auch oft sich klassistischer Diskriminierung unterziehen. Und deswegen möchte ich da heute nochmal genauer hinschauen, weil ich habe etwas erlebt, dass ich jemanden kontaktiert habe, eine Moderatorin eines sehr bekannten Podcastes, weil ich der Meinung war, dass in dem Podcast, den sie mit jemandem hat, Folge auch zu der Kindergrundsicherung gemacht hat, dass das sehr klassistisch war, zumindest die Sachen, die da reproduziert wurden. Und dann habe ich eine Antwort bekommen, die ja nicht so nett war, sag ich mal. Und ich habe dann darauf ganz lange überlegt, ob ich antworten soll oder nicht und habe dann der Person geschrieben, du, ich habe jetzt wirklich sehr lange überlegt, ob ich dir antworten soll, weil wenn mir eine betroffene Person von Rassismus oder Ableismus schreiben würde, hey, ich bin davon betroffen und du hast da was gesagt, was Rassismus oder Ableismus produziert hat, dann würde ich nicht mit reagieren, wie du hast da was falsch verstanden, da ging es um Gefühle. Und dann habe ich ganz kurz geschluckt, weil diese Person hat mir dann wirklich geantwortet, so ey, hör auf, so redet niemand mit dir. So nach dem Motto, du ziehst das jetzt auf die gleiche Ebene wie Rassismus oder Ableismus. Und dann dachte ich mir, ich habe ja nur einen Vergleich gemacht, dass wenn mir das jemand sagen würde, habe dann auch echt etwas gemacht, was ich sonst nie so machen würde. Ich habe Menschen, die eben auch von Rassismus betroffen sind und von Ableismus betroffen sind und Klassismus betroffen sind, habe die dann auch so um Rat gefragt, so gesagt, habe ich da jetzt gerade eine Grenze überschritten? Und habe dann auch so das Feedback bekommen, nee, eigentlich nicht, weil die Dinge verstärken sich ja auch und du hast ja nur diesen Vergleich gezogen. Und dann dachte ich mir, ja gut, also jetzt habe ich Leute gefragt, die mir vielleicht auch generell wohlgesonnen sind. Und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht sind wir jetzt alle irgendwie zu subjektiv involviert und keine Ahnung, müssen wir alle einen Gang runterschalten. Und vielleicht frage ich einfach nochmal jemanden, eine Person, die sich wissenschaftlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und deswegen habe ich Kontakt zu AntidiskriminierungsforscherInnen und KlassismusexpertInnen Professor Dr. Frances Seeg aufgenommen. Frances Seeg hat das Buch Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert, geschrieben. Kann man kaufen und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und dieser Begriff Klassismus, der ist eben gar nicht neu, aber er kommt seit ein paar Jahren wieder neu auf. Und worauf der Begriff zurückgeht und warum Frances ihn auch gerne verwendet, hören wir jetzt.
Der Begriff Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder sozialem Status. Also Klassismus richtet sich gegen armutsbetroffene Menschen, insbesondere erwerbslose Menschen, auch Nicht-AkademikerInnen, Menschen, die wohnungslos sind oder auch BettlerInnen zum Beispiel. Also Klassismus richtet sich gegen eine recht große Gruppe, gegen Menschen aus der Arbeiterinnen- und Armutsklasse. Und der Begriff wurde geprägt in feministischen Bewegungen. Es gab in Deutschland zum Beispiel die Gruppe Prolo-Lesben, also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die eben auf Klassismus in ja, in der Frauenbewegung aufmerksam gemacht haben. Und mittlerweile wurde sozialer Status aber auch als Kategorie ins Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin aufgenommen und ist auch stärker verankert in der Antidiskriminierungsgesetzgebung, aber leider noch nicht im AGG fest verankert. Und bei Klassismus geht es eben nicht um die Beschreibung von Armut oder Ungleichheit, sondern auch um das klassistische Verhalten, also um klassistische diskriminierende Strukturen, für die Menschen auch verantwortlich sind. Und im Zuge von Klassismuskritik schaut man sich auch das Thema Klassenprivilegien an. Und das ist ja auch sehr verbunden mit der aktuellen Debatte rund ums Elterngeld, dass es eben Menschen gibt, die sehr viele Klassenprivilegien haben und die dann aber auch noch klassistisch nach unten treten.
Okay, kurze Definitionsrunde für alle. Proletariat, hat man irgendwann mal im Geschichtsunterricht oder so gehört, ist in einer kapitalistischen Gesellschaft die Klasse der abhängig Beschäftigten, also die, die keine eigenen Produktionsmittel besitzen. Und es gibt auch noch die Definition, dass das die Klasse der ärmsten Bürger im antiken Rom war. So habe ich das, glaube ich, in der Google-Suche gefunden. Dann ist noch die Abkürzung AGG gefallen. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz bedeutet das. Frances Seeg ist Antidiskriminierungsforscherin und Klassismusexpertin. Was glaubt Frances denn? Warum verstehen viele Menschen bei Themen wie Rassismus, Ableismus, Queerfeindlichkeit etc. mittlerweile, dass man da Betroffene reden lassen sollte und den Diskurs, auch was diskriminierend ist, eigentlich bestimmen lässt? Während das bei Klassismus für Nichtbetroffene offenbar ja noch gar nicht so ein richtig Empfinden dafür gibt.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer noch das Narrativ gilt, wer sich anstrengt, der kann alles schaffen und Armut gilt als selbstverschuldet. Also wer armutsbetroffen ist, sei irgendwie auch selbst schuld. Das ist eine klassistische Narrative, die eben selten hinterfragt wird, obwohl wir aus der Forschung eigentlich wissen, dass wir mittlerweile in einer Erbinnengesellschaft leben, also fast die Hälfte des Gesamtvermögens wird vererbt und eben nicht erarbeitet. Und es haben natürlich auch gar nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen, weil durch die soziale Herkunft schon sehr viel vorgeprägt ist. Aber ja, Klassismus ist immer noch die ignorierte Diskriminierungsform. Es gibt keine Lobby, die sich mit dieser Diskriminierungsform auseinandersetzt. Es gibt wenig Menschen, die auch gehört werden. Und Klassismus ist immer noch eine unbekannte Diskriminierungsform. Also viele Menschen denken auch immer noch, dass ich dann über Klassizismus spreche. Und gleichzeitig sind die Vorurteile, die Stereotype gegenüber armen Menschen sehr verbreitet. Also Hartz-IV-Bashing oder Bashing gegenüber Menschen, die Bürgerentgelt beziehen, ja, ist sehr salonfähig, sehr verbreitet und klassistische Diskriminierung wird einfach auch ganz oft ignoriert und es wird eben nichts dagegen getan. Es gibt oft gar kein Empfinden oder gar keine Wahrnehmung für klassistische Diskriminierung.
Also, nochmal kurz festgehalten, weil das, glaube ich, wirklich bei vielen für Verwirrung sorgt, wenn man den Begriff nur hört und Frances das schlauerweise nochmal angesprochen hat. Wir sprechen hier die ganze Zeit von der Diskriminierungsform Klassismus. Das haben ja wahrscheinlich mittlerweile alle gecheckt. Aber es gibt eben auch noch den Klassizismus, eine kunstgeschichtliche Epoche, und die ist hier definitiv nicht gemeint. Helena Steinhaus von Sanktionsfrei hat in der letzten Folge ja mal empfohlen, dass man sich wirklich erstmal selbst verortet, wo stehe ich eigentlich mit meinen Finanzen und meinem Vermögen. Und ich finde ja persönlich auch, dass das der Medienlandschaft mal ganz gut tun würde, also gerade vielen ModeratorInnen, die über solche sensiblen Themen eben auch wie Armut sprechen, um mal zu verstehen, wer ist da eigentlich gemeint und ja, wie spreche ich darüber. Was meint Francis? Müssen wir lernen, uns als SprecherInnen mit Privilegien zu verorten, bevor wir an so ein Thema gehen? Und wie können das gerade auch wohlhabende Menschen besser machen? Ich habe eben in diesen Reaktionen der wohlhabenden Menschen häufig das Gefühl, dass da eher so eine Art Täter-Opfer-Umkehr geschieht.
Ich denke, ja, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen überhaupt kein Klassenbewusstsein haben und sich auch gar nicht ehrlich verorten, bezogen auf ihre Klassenprivilegien. Und es ist ja recht eindeutig. Also man kann einfach schauen, wie viel verdient man, wie viel Vermögen hat man Eigentum, und dann kann man sich durch diese Zahlen einfach auch ganz klar verorten im Vergleich zur restlichen Bevölkerung in Deutschland. Und bei der Elterngelddebatte, da hat man gesehen, dass ganz viele Menschen, die Teil der oberen 10% sind, sich als Mittelklasse positionieren und inszenieren und das einfach nicht den Fakten entspricht. Ja, das ist natürlich dann auch kein reflektierter Umgang mit Privilegien, sondern eine Abwehr. Ja, deswegen, also ich arbeite ja viel zum Thema Klassismus, Klassismuskritik, und da arbeite ich auch oft biografisch mit Menschen. Da geht es oft um die Frage, aus welcher Klasse kommt man eigentlich? Wo steht man heute? Wo ist man da auch verortet? Und sich doch ehrlich mit zu beschäftigen. Also ich mag den Begriff wohlhabend nicht. Ich finde den Begriff vermögend oder reich besser oder klassenprivilegiert. Aber wenn wir aufs Monetäre schauen, weil bei Klasse geht es ja auch noch um Bildungskapital und um soziales Kapital. Aber wenn wir mal bei der ökonomischen Ebene bleiben, beim ökonomischen Kapital, dann ist es total wichtig, ehrlich zu sein mit der eigenen Position und sich eben auch solidarisch zu zeigen. Und leider sieht man dann auch, dass bei Themen wie der Kindergrundsicherung, dass es da überhaupt keine Solidarität gibt von reichen Menschen, von vermögenden Menschen. Und bei der Kürzung des Elterngelds für reiche Menschen, dass es da eine riesige Solidaritätswelle gibt. Also das ist schon traurig auch zu sehen, wer eigentlich, ja, wie wenig Solidarität es auch gibt für armutsbetroffene Menschen. Es gibt ja auch Gruppen wie Tax Me Now oder Resource Generation oder Transformation, wo sich vermögende Menschen eben organisieren und für Steuergerechtigkeit einsetzen. Also da kann man sich auch anschließen.
Ich hoffe, dieser kleine Klassismus-Crashkurs hat euch geholfen, ähnlich wie mir, und lässt uns alle im Alltag künftig noch sensibler dafür werden. Ich nehme seit den Statements von Francis auf jeden Fall mit, dass ich auch eher Begriffe nutzen möchte wie vermögend, reich und klassenprivilegiert und nicht mehr wohlhabend. Vielleicht lerne ich da ja auch noch mehr in den nächsten Gesprächen. Es ist auf jeden Fall immer wieder ein Struggle, wenn man dann so, ja, in Kreisen diskutiert, in denen Armut nie oder nie wirklich Thema war. Das hier ist eine kleine unbezahlte Werbung für eine Veranstaltung, die ich sehr schätze. Meine lieben Freundinnen von den Fashion Changers veranstalten am Freitag, den 20. Oktober, die Fashion Changers Konferenz im Silent Green Kulturquartier in Berlin. Bei der Konferenz geht es um die Themen soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in der Modebranche. Es gibt da viele Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen. Und nach der Konferenz geht es natürlich auch weiter mit Networking und einer Party. Also, wenn ihr euch für soziale Gerechtigkeit und Mode interessiert, dann ist das vielleicht der Termin für euch. Weitere Infos und Tickets findet ihr auf fashionchangers.de/Konferenz. Und ich packe euch den Link natürlich in die Shownotes und freue mich, falls wir uns vor Ort sehen werden. Ich hatte ja schon erklärt, wenn man eine Petition auf der Plattform des Bundestages erstellt und 50.000 Unterzeichnungen erhält, dann darf man diese irgendwann im Bundestag vorstellen. Und dann gibt es eine Anhörung vor einem Petitionsausschuss. Dieses wichtige Ziel hatten Dani Weckmann, Sandra Runge und Nancy Koch von der Petition Elterngeld hoch erreicht. Eine Petition, bei der sie fordern, dass das Elterngeld, also dieser Elterngeldhöchstbetrag, um 35% angehoben wird, dass es einen armutsfesten Mindestbetrag gibt und einen regelmäßigen Inflationsausgleich, ja, weil ich glaube, seit 16 Jahren oder so wurde das Elterngeld nicht mehr angepasst, das muss man sich mal vorstellen. Der Mindestbetrag liegt ja auch, glaube ich, nur bei 300 € im Monat, also welche Familie soll davon leben können? Und ihr müsst euch vorstellen, diese Petition dafür hat also genug Unterschriften. Die Ladies dürfen im Bundestag ihre Anhörung machen und erzählen, wie wichtig das ist. Und sie kommen aus dieser Anhörung raus und erfahren plötzlich, dass Meldungen durch die Presse gehen, dass das Elterngeld eh nicht erhöht wird, sondern eigentlich noch eher gekürzt werden soll. Und sie sind natürlich einfach geschockt. Ja, diese Situation war auf jeden Fall auch sehr kurios und ja, irgendwie auch interessant. Und ein familienpolitisches Desaster, muss man eigentlich sagen. Was macht man, wenn man das erlebt? Wie geht man dann mit diesen politischen Forderungen weiter um? Das erzählt uns jetzt Sandra Runge von der Petition Elterngeld hoch.
Trotzdem werden wir weiterhin unsere Forderungen lautstark vertreten. Wir werden weiterhin mit der Politik sprechen mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Parteien. Und nochmal zur Erinnerung, das steht im Koalitionsvertrag, dass das Elterngeld dynamisiert werden muss. Und da gibt es natürlich durchaus auch Stimmen, die sagen, das ist ein Aufhänger dafür, dass an den Elterngeldsätzen etwas gemacht werden muss. Und dazu gab es auch von der Opposition schon verschiedene Anträge in den letzten Tagen, die leider nicht wirklich ausdiskutiert worden sind. Aber für uns ist die Forderung auf gar keinen Fall vom Tisch. Und wir sagen uns natürlich jetzt erst recht. Jetzt müssen wir erst richtig laut werden.
Diese Forderungen der Elterngeldhochpetition liegen nun also dem Petitionsausschuss des Bundestages vor. Und was passiert dann mit dem Petitionsvorschlag? Das erklärt uns Nancy Koch von Elterngeld hoch.
Dieser liegt nun dort zur Abstimmung bereit. Das heißt, es muss ein gemeinsames Votum gefunden werden aus allen Mitgliedern des Petitionsausschusses, die dann entscheiden oder eine Empfehlung abgeben an ihre eigene Partei, was mit dieser Petition passieren soll. Wir hoffen auf eine Überweisung zur Berücksichtigung. Dann würde im besten Fall unsere Petition im Bundestag erneut debattiert und in großer Runde diskutiert werden. Wir hoffen auf eine breite Unterstützung auch in der Bundesregierung, um das Elterngeld trotz der aktuellen Diskussion um Kürzungen endlich zu reformieren und gesamtgesellschaftlich zu diskutieren. Ein Mindestsatz von 300 Euro nach 16 Jahren ist einfach nicht mehr tragbar.
Hier geht es die ganze Zeit um verschiedenste Petitionen und Menschen, Initiativen, die sich für ein gewisses Thema stark machen. Und bei Familienpolitik haben wir jetzt irgendwie schon gemerkt, es gibt keine richtige Lobby. Als Familien hat man auch nicht so wirklich Zeit, sich politisch so zu engagieren, dass man so kontinuierlich immer was machen kann. Und die, die sich dann dafür engagieren, die verlieren sich da irgendwie drin, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Da wäre es ja eigentlich cool, wenn man so ein gemeinsames Bündnis schafft und sich ja viele Leute zusammentun. Was hat sich denn da jetzt schon getan?
Jetzt ist auch ein Momentum, um zu sagen, wir bündeln die Interessen der Eltern und bringen die ganz weit oben auf die politische Agenda und machen ganz viel Druck. Und dabei darf es natürlich nicht um einzelne Aspekte gehen. Auch nicht nur um Elterngeld, auch nicht nur um die 150.000-Euro-Grenze, sondern es muss auch um die Kindergrundsicherung gehen und auch um die anderen Krisen, in denen wir stecken. Hebammenkrise, Care-Krise, Betreuungskrise und so weiter. Darüber könnten wir jetzt hier wahrscheinlich noch stundenlang sprechen. Aber genau das ist jetzt wichtig und diese Energie darf jetzt nicht verpuffen, sondern wir müssen schauen, dass wir jetzt gemeinsam etwas Konstruktives schaffen.
Die Elterninitiativen haben sich jetzt sogar zu einer ersten Demonstration zusammengebündelt, die bald stattfinden wird, unter dem Motto Familie sind alle. Und da findet man auch unter Familie-sind-alle auf Instagram einen Account. Und sie werden am 20. September zusammen eine Demonstration vom Familienministerium zum Bundestag leiten mit Übergabe dieser gesamten familienpolitischen Forderung und Deutschlands erste Familienkette machen. Da konnte man auch schon auf Instagram so einige Beiträge zu sehen. Also da hat sich einiges getan und initiiert ist diese Familienkette von 6 familienpolitischen Petitionen, nämlich zum einen gestaffelter Mutterschutz, Mutterschutz für alle, Elterngeld hoch, Fürsorgeverantwortung im AGG, der Kindergrundsicherung und der Petition Kindergeld für alle. Und diese zuletzt genannte Petition Kindergeld für alle, die stammt von Delia Keller von Fair für Kinder e.V. Und zum Abschluss dieser Folge werden wir uns jetzt dieser Petition noch widmen. Das Thema liegt mir selbst im Herzen, weil ich als Tochter einer alleinerziehenden Mama dieses Thema Unterhaltsvorschuss bei uns auch irgendwie öfter Thema war. Der Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung, die Alleinerziehende beantragen können, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil, also der andere Elternteil, kein oder nicht genug Unterhalt zahlt. Ich kannte die aktuellen Zahlen nicht, aber sie sind wirklich krass. Delia Keller hat mir erklärt, dass 50% aller Alleinerziehenden gar keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil bekommen, 25% bekommen zu wenig und nur 25% bekommen den Unterhalt, der ihnen zusteht. Also, Wenn ich jetzt keine oder zu wenig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalte, dann habe ich die Möglichkeit, diesen staatlichen Unterhaltsvorschuss zu beantragen. Nur, wenn ich das mache, wird mir im Grunde die Hälfte meines Kindergeldes geklaut. Und Delia Keller erklärt uns mal genauer, wie das funktioniert.
Also wenn man sich trennt und wenn es einen unterhaltspflichtigen Elternteil gibt und der auch Unterhalt zahlt, dann ist es so, beiden Elternteilen steht ein hälftiges Kindergeld zur Verfügung. Wenn aber der andere Teil nicht zahlen kann, dann wird seit einer Sparmaßnahme aus dem Jahr 2008, wird das komplette Kindergeld auf den Vorschuss angerechnet. Man bekommt das Kindergeld zwar ausgezahlt, aber im Voraus wurde es sozusagen schon angerechnet. Das heißt, man hat es de facto nicht zur Verfügung und de facto ist es dann einfach nicht da. Und ich finde, das ist eine riesen Ungerechtigkeit, die sehr diskriminierend ist. 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen. Alleinerziehende leisten doppelte Arbeit und haben weniger Zeit für sich, weil sie doppelte Care-Arbeit alleine leisten. Wie wir wissen, ist es ja so, dass Alleinerziehende oft schon auch mehr Erwerbsarbeit leisten, einfach weil sie ihre Familie durchbringen müssen. Sie arbeiten im Schnitt 5 Stunden pro Woche mehr Erwerbsarbeit, plus sie machen die ganze Care-Arbeit eben alleine oder weitgehend alleine. Und diese Ungerechtigkeit, die es hier gibt bei dem Unterhaltsvorschuss, also weil der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt, dass der Staat einem ja das Kindergeld nimmt, die finde ich einfach unglaublich und total absurd.
Falls das für euch auch absurd, aber auch ein bisschen abstrakt klingt, Delia erklärt uns das auch noch mal ein bisschen genauer und haptisch an ihrer persönlichen Situation.
Bei mir ist es so, ich bin selbstständige Designerin und Künstlerin und arbeite und sorge für meine beiden Kinder alleine. Ich arbeite sehr viel und dann nimmt der Staat mir meinen hälftigen Anteil des Kindergeldes, weil der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Das sind zweimal 125 Euro, also 250 Euro ist ein ganzes Kindergeld, 125 ein halbes. Insofern, ich habe 2 Kinder, insofern fehlen 250 Euro jeden Monat, als wenn ich den Mindestunterhalt bekommen würde. Und das betrifft, wie ich ja anfangs sagte, keine kleine Minderheit, sondern es betrifft 830.000 Kinder in alleinerziehenden Familien, die diesen Unterhaltsvorschuss beantragen müssen. Ja, und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich habe weniger Arbeitszeit zur Verfügung, ich kann weniger investieren, ich kann weniger machen, ich kann mich weniger holen und mir wird zusätzlich noch das Kindergeld genommen.
Ja, lieben Dank auch nochmal an Delia Keller. Ich glaube, viele Menschen können sich wirklich nicht vorstellen, was das für Alleinerziehende bedeutet, wenn man sich um Unterhalt streiten muss, was auch schon jede Menge Geld, Ressourcen, mentale Kapazitäten frisst. Und dann wird man auch noch vom Staat durch Steuernachteile bestraft. Deshalb fordert sie eben Lisa Paus und Christian Lindner auf, das Unterhaltsvorschussgesetz zu reformieren. Selbstredend packe ich auch den Link zu der Petition mit mehr Infos in die Shownotes und nochmal den Hinweis, hey, Petitionen sind immer ein Ding, aber sich dann weiter zu engagieren und aktiv werden, wenn ihr irgendwie Kapazitäten habt, wäre das einfach nice. So, die Folge war jetzt wirklich rappelvoll mit familienpolitischen Forderungen, die, wie ich finde, meistens in der Masse der Meldungen untergehen. Also ich kannte vieles davon vorher auch noch nicht und musste mir selbst so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, da auch sensibel für zu sein und mehr auf die leisen Menschen wieder zu hören, die vielleicht nicht die lauten und reichweitenstarken Accounts haben. Deshalb freue ich mich auch, wenn ihr euch da richtig einlest, über die Petition hinaus aktiv werdet. Und ja, eine Möglichkeit ist auf jeden Fall die Familienkette am 20.09. in Berlin, um dann auch wirklich vor Ort zu zeigen, dass viele Menschen sich für familienpolitische Themen interessieren. Und ich sag mal, ey, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr so lange durchgehalten habt und jetzt am Ende der Folge angelangt seid. Nächste Folge kommt, die monatelang in der Pipeline wartende Folge mit Mareike Kaiser. Die kommt wirklich als nächstes und ich freue mich auch schon drauf. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch einmal bei Silvia Klaus, die jetzt mit mir diese Folge geschnitten hat. Also zum ersten Mal habe ich ein bisschen Unterstützung und freue mich da total drüber. Und ja, ansonsten sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.